Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MindClass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Rasser sowie Steffen Böttcher.
Was uns beide eint, ist dieser Burnout, in dem ich auch gesteckt habe, vor mittlerweile 8 Jahren, 9 Jahren.
Als ich noch intensiver nach den ersten Schritten auf diesem Weg gesucht habe, da habe ich aufgesogen, was andere mir erzählen konnten zu diesem Weg, die schon weitergegangen sind. Und ich glaube, das ist was, was wir da versuchen wollen zu geben, nämlich ein bisschen Orientierung und die, die mit uns vielleicht schon laufen, die sind nicht alleine. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
Ich habe mein Leben so lange verändert, bis es mir gefiel. Jetzt bin ich quasi an dem Punkt, wo ich sagen kann, mir gefällt mein Leben jetzt. In der ersten Sekunde des Aufwachens, bis ich selig die Augen schließe abends.
So, jetzt ist auch das Mikrofon an. Schönen guten Abend, lieber Steffen.
Guten Abend, lieber Falk. Wir hatten hier gerade eben schon mal eine Stunde Vorgespräch, wir zwei. Deswegen sind wir schon ein bisschen weinselig. Ich habe mir eine Scheurebe eingegossen, und zwar von Daniel Landerer. Daniel ist auf jeden Fall der Spitzenwein im Restaurant meiner Frau, den ich so dermaßen liebe. Ich weiß nicht, den habe ich wahrscheinlich irgendwann mal getrunken, als schönes Wetter war, und seitdem will ich den immer wieder. Ich habe keine Ahnung von Wein, aber
daher wird der Wind.
Den mag ich.
Ich habe gerade 5-mal gefragt, was der Steffen da trinkt. Er wollte es mir nicht erklären, weil er es jetzt erklären wollte. Ja, jetzt habe ich das verstanden.
Eine Scheurebe. Einer der leckersten Weine, die ich in meinem Leben jemals getrunken habe. Und ich bin kein Weintrinker so richtig. Aber ich bin...
Da bin ich hart gespannt drauf.
Da bin ich, durch den Wein bin ich zum Weintrinker geworden. Ja, wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass ich hier diesmal so ein bisschen letztmalig im Fotografie tut gut Podcast das Ruder übernehme, jedenfalls am Anfang. Der Falk hat mich nämlich letzte Woche, liebe Hörer, angerufen, und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie es jetzt hier mit unserem kleinen Baby weitergeht. Und haben im Gespräch natürlich auch gemerkt, dass da was Neues draus gewachsen ist, was wir beide unfassbar gern mögen. Und aber auch ein klein bisschen eine Träne im Knopfloch beim Falk war, dass sein kleiner, lieber, süßer Podcast Fotografie tut gut so ein bisschen darunter leidet, beziehungsweise sein Baby so mit so einem Schiff sich so löst vom Steg. Und er dann doch irgendwie mit so einem weißen Taschentuch am Steg stand. Und wir hatten die Idee, pass mal auf, lass uns doch einfach einen komplett neuen Podcast anfangen. Der Falk macht seinen lieben Podcast Fotografie tut gut einfach weiter. Und wir beide, der Falk und der Steffen, wir fangen was völlig Neues an, weil es ja irgendwie auch was Neues geworden ist. Habe ich das so richtig gesagt, Falk?
Ich will versuchen, das ein bisschen zu korrigieren, auch wenn das Bild extrem schön ist. Ja, ich bin begeistert davon, wenn wir uns in einen gemeinsamen neuen Raum setzen, weil ich finde, dass das, was wir machen, größer ist als was schon vorher Bestand hatte. Aber ja, ich freue mich auch darauf, das eine oder andere schon geplante Projekt so hinzusetzen. Und ich fände es nicht so gut, unsere Gespräche, die ich für sehr wertvoll empfinde, zu verwässern mit ganz vielen anderen Gesprächen und meinen Solo-Folgen und so. Und ich glaube, dass es Win-Win ist. Und dass wir uns auch nicht in so einen engen Käfig setzen, wenn wir jetzt quasi ja unser neues Baby machen und es nicht so ist, der Steffen kommt zum Falk in den Podcast. Das schwimmt ja so ein bisschen mit bei Fotografie tut gut. Und ich finde es einfach geil, wenn wir beide zusammen nochmal quasi von null anfangen. Und ja.
Ja, hätte mich jetzt auch nicht gestört, aber ich finde und fand die Idee spontan. Ich bin ja immer sehr dafür, irgendwie seine Gefühlsantwort, auf seine Gefühlsantwort zu hören. Und ich fand die Idee wirklich sehr, sehr gut. Deswegen starten wir hier mit unserer gemeinsamen ersten Folge ein neues Podcast-Projekt. Die beiden Sendungen, die wir schon gemacht haben zusammen, das ist dann -1, -2. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit.
Möchtest du, bitte mal erzählen, wie wir jetzt heißen.
Oh, ja, ich möchte erzählen, wie wir jetzt heißen, auch wenn es vielleicht ein bisschen unspektakulär klingt für viele. Ich habe eben in dieser einen Stunde Vorgespräch, die ich eben schon mal angeteasert habe, doch empfohlen, wir machen jetzt einfach, was uns spontan einfällt, nehmen den Titel. Und da ist uns spontan eigentlich nur eingefallen, dass wir ja im Grunde nichts anderes machen, als über uns reden, über die Irrungen und Wirrungen unseres Lebens und wie wir sie meistern. Und dass das ja nichts anderes eigentlich ist, was wir in oder ich in meiner Mindclass im Grunde immer mache. Deswegen haben wir uns überlegt, lass uns das Ding doch einfach Mindclass nennen mit dem schönen Subtitle vom Glück und anderen Enttäuschungen.
Den liebe ich ja sehr. Das ist
auch wenn man jetzt das Gefühl hat, dass diesmal der Falk beim Steffen irgendwie einen Tritt in die Mindclass, so ist es wirklich nicht. Das hatte jetzt ganz viele Gründe und ich glaube, du hast da keinen Schmerz mit, Falk, oder?
Nein, ich bin da total cool mit. Ich bin da total cool mit. Es gibt die Fotologen, ich habe Fotografie, tut gut. Und Steffen, wenn es denn dann so wäre, es wird immer Menschen geben. Es gab auch diese Kommentare jetzt. Ne? Ich glaube, wer uns zuhört, wir sind beide super, super intensiv darauf bedacht, dass wir authentisch sind, dass wir ehrlich miteinander sprechen. Und wenn wir anfangen, tief zu werden in unseren Telefonaten, werde ich oft ermahnt, nein, lass uns im Podcast sprechen. Also ich glaube nicht, dass wir die sind, die jetzt hier nur nach der harten Verkaufsmasche und nach irgendeiner Eifersuchtsgeschichte denken, jetzt hast du zu oft du gesagt oder so, das ist alles, nee, ich bin da ganz entspannt.
Nein. Also, worum soll es in unserem Podcast gehen, für die, die jetzt vielleicht in der ersten Sendung dabei sind? Der Falk und der Steffen sind zwei Fotografen, die sich aber auch sehr, sehr gerne austauschen über nicht-fotografische Dinge. Wir haben in unserem Leben einige große und kleine Veränderungen vorgenommen, die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind. Nämlich, wir sind jetzt momentan sehr viel glücklichere Menschen, als wir das noch vor 10 Jahren waren. Mhm. Und in diesem kleinen Podcast-Projekt soll es darum gehen, wie wir das gemacht haben, und wir nehmen euch so ein bisschen mit auf die Reise und erzählen ein bisschen von unseren Erfahrungen und natürlich auch, dass wir permanent dazulernen und was wir jetzt jeden Tag immer aufs Neue irgendwie mit aufnehmen und wie wir das Ganze handeln.
Das Leben ist ja kein, also ich habe früher immer gedacht, ich brauche mein Ziel. Das Leben ist kein Bausatz, ja. Genau. Ich habe früher mal gedacht, ich bräuchte mein großes Ziel. Ich habe inzwischen gemerkt, ich brauche mein großes Warum, das schon. Das ist aber, darf ruhig beweglich sein, und vor allen Dingen brauche ich meinen Weg. Und der Weg eröffnet ja einfach so viel. Und ich glaube, dass wir beide, ob das im Alltag ganz alltags aktuelles ist, so was gestern passiert ist, oder auch Dinge, die vor 10 Jahren waren. Ich glaube, dass, oder anders, als ich noch intensiver nach den ersten Schritten auf diesem Weg gesucht habe, da habe ich aufgesogen, was andere mir erzählen konnten zu diesem Weg, die schon weitergegangen sind. Und ich glaube, das ist was, was wir da versuchen wollen zu geben, nämlich ein bisschen Orientierung, und die mit uns vielleicht schon laufen, die sind nicht alleine. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Es geht auch um Freiheit, würde ich behaupten. Steffen, wir haben es jetzt nicht abgesprochen, was wir sagen, wir haben beide keinen Zettel hier liegen. Ich widersprich mir, wenn du es anders siehst, aber ich glaube, es geht laut um den Gedanken Freiheit, auch Freiheit von Definitionen. Was muss man machen, was kann man machen, was darf ich nicht machen? Das sind alles so Dinge, die ich mir gut vorstellen kann, die ich immer wieder aufzubrechen weiß, und du, glaube ich, auch. Und dieses Aufbrechen von Gedanken und von festen Gedankenströmen ist ja was, was wirklich sehr wertvoll ist. Der Subtitle, Steffen, vielen Dank, der kommt von dir, der ist unglaublich gut. Vom Glück und anderen Enttäuschungen, da bleibt mir ja dran hängen. Und wenn du dann sich damit beschäftigst, dann hast du direkt wieder ein Thema für dich für den Tag. Und genau so soll es laufen. Und ich glaube, dass wir uns hier auch gegenseitig eine ganze Menge geben wollen und können. Also geht es nicht nur darum, eine Geschichte zu erzählen und nachher irgendwas zu verkaufen, sondern es geht ja auch in weiten Teilen darum, dass du und ich bestimmt was mitnehmen davon. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf.
Ich mich erst. Falk, magst du vielleicht für die, die jetzt frisch dazugekommen sind und uns jetzt nun das erste Mal hören, ein bisschen darüber erzählen, was du früher gemacht hast und was du jetzt machst, wo du jetzt gelandet bist?
Frag zwischen, lieber Steffen, damit ich jetzt nicht eine Stunde Monolog führe. Ich versuch's kurz zu fassen. Ja. Ich bin ganz früh angefangen des Försters Sohn und in den Försterfamilien ist es eigentlich so, 90% der Nachkommen bleiben zumindest in dem Bereich, wenn sie nicht sogar auch Förster werden. Ich liebe diese Welt, aber bin abgeschwenkt und bin relativ früh also ich habe sehr relativ früh gemerkt, ich muss an den Menschen. Habe dann in frühen Jahren Flüchtlingshilfe gemacht, Kinder- und Jugendarbeit, war so immer irgendwie im Sozialen unterwegs und bin dann schlussendlich über den Zivildienst am Flughafen Düsseldorf bin ich dann im Rettungsdienst gelandet. Und mein Leben bis vor wenigen Jahren war Rettungsdienst, Intensivstation, Kinderkrankenpflege, Psychiatriepflege, so, um es mal schnell zusammenzufassen. Das war auch meine große Leidenschaft. Und um diese Leidenschaft zu ertragen, das muss ich mal so sagen, also im Positiven wie im Negativen, habe ich halt seit meiner Kindheit von meinem Vater die Fotografie so ein bisschen mitgelegt bekommen, die seit 1987 ist das erste wichtige Foto entstanden, was ich echt noch hier hängen habe. Seitdem ist die Fotografie für mich halt auch so ein Werkzeug, um mit den Dingen und dem Leben umzugehen. Also wenn mir in der Kinderklinik ein Kind verstorben ist oder auf dem Rettungswagen ist mir mal ein lieber Nachbar, mit dem ich aufgewachsen bin, unter den Fingern weggestorben. Wenn so dicke Dinger passiert sind, dann war die Kamera mein Freund, der mit mir ans Meer gefahren ist oder der mir einfach geholfen hat, mich wieder zu fokussieren. Und somit war ich immer schon zu 100% in meiner Seele Fotograf und jemand, der irgendwie hilft. So, ich hatte stark den Drang, Menschen Gutes zu tun, irgendwie denen aus dem Mist zu helfen irgendwie. Und das war so das, was mein Leben bestimmt hat, bis dass ich 39, 38 war. Da lief ich aber auch schon bestimmt 10 Jahre auf den Knien. Also da hatte ich schon eine Menge Krankentage auf dem Buckel, bin einige Male ausgefallen, hatte schon, wie soll man das sagen, ich hatte nie eine Depression im klassischen Sinne, aber ich war stimmungsmäßig schon hart unterm Strich. Und wenn es einen Burnout gibt, dann hatte ich den. Und zwar massiv. War dann auch in der Reha, habe verschiedene Behandlungen, Therapien auch gemacht. Und immer dabei war die Kamera. Und mit jedem Schritt, den ich halt so in den Spiegel geschaut habe, also Therapie ist für mich in den Spiegel schauen, habe ich halt gemerkt, wie viel die Kamera mir da geben kann. Habe aber auch gemerkt, wie unglaublich befreiend das ist, sich zu erlauben, mal in den Spiegel zu schauen, sich mal zu erlauben, was man vielleicht auch selber für Anteile an all diesen Dingen hat. Und habe dann nach ganz viel hin und her, nach einer Zeit auch voller Angst, ne, was wird, wie soll ich mein Leben bestreiten und so, habe ich irgendwann, ich weiß nicht, ob ich heute noch auf Texel in den Dünen gesessen und habe unter Tränen gesagt, ich gehe da einfach nie wieder hin. Und habe dann beschlossen, dass ich, wenn ich 40 bin, niemanden mehr sterben sehen möchte. Zumindest nicht in meinem Berufskontext alltäglich. Habe das umgesetzt. Hatte an allen Enden, von der Kündigung bis zum Neuanfang, super verständnisvolle, tolle Leute um mich, die mich da irgendwie auch unterstützt haben. Meiner Meinung nach, weil ich so offen damit war. Ne? Also ich habe nicht irgendwie gesagt, dass jetzt Datenschutz, ich möchte nicht drüber reden, sondern wer gefragt hat, hat es bekommen. Und das hat dazu geführt, dass ich ganz frei entscheiden konnte, was ist das, was ich jetzt will, und habe mich von Grenzen gelöst oder von den Üblichkeiten gelöst. Ich habe mich davon gelöst, was man so macht und was so üblich ist und was so vernünftig ist, und das war ein ganz großer Schlüssel. Und habe jetzt verschiedene Bausteine, habe also die Fotografie, die auch vorher schon nebenbei ein großes Thema hatte, habe die jetzt als einen meiner Lebensstützen stehen. Habe diese Podcasterei als ganz kleine Stütze am Rande stehen und habe einen Teilzeitangestelltenjob und mache, ja, wie soll man das sagen, ich bin Reklamationsbetreuer, ne? Also ich lasse mich quasi professionell anschreien. Da ist das Ziel halt, den Kunden, der arg verärgert reinkommt, den Problemkunden, sagt man intern, das ist kein schöner Sprech, aber diesen Kunden halt dazu zu bringen, dass er lächelnd nach Hause geht und auch auf jeden Fall gerne wiederkommt. Und im Vergleich zu der Belastung im Rettungsdienst ist es halt ein schöner Job. Ein wirklich, wirklich schöner und vor allen Dingen auch erschreckenderweise sehr harmonischer Job. Und in dieser Kombination bin ich heute tatsächlich extrem glücklich. Und das werden wir in vielen Episoden sicherlich noch besprechen, wie das kommt, weil das lässt sich jetzt nicht, und ich gucke gerade drauf, 7 Minuten zusammenfassen. Da gibt es ganz, ganz viele kleine Bausteine, Sichtweisen, vor allen Dingen Sichtweisen, die dazu geführt haben, dass mich das glücklich gemacht hat, dass das Glück auch also dass ich es jetzt geschafft habe, mein Glück für mich auch frei zu definieren. Ja, es ist, also wir beide zum Beispiel, du hast mir vor, ist das schon eine Woche her, du hast einen Satz gesagt, ich habe die Zeit meines Lebens, hast du gesagt. Mhm. Ich habe nicht abgesprochen, ob ich es sagen darf, aber
ja, klar.
Den Satz hast du zu mir gesagt und sowas sage ich von mir auch gerade und dennoch stehen wir irgendwie in ganz unterschiedlichen Welten und das macht es halt vor allen Dingen aus, ne? Dass es jeder anders definiert, was macht jetzt glücklich. Mhm. Und ja, da müssen wir einfach drüber sprechen und uns jetzt mit jedem, der da zuhören mag, wenn du zuhören magst, uns zusammensetzen quasi und wenn wir sprechen, dann wissen wir ja, dass da andere mit dabei sitzen und ich hoffe, dass wir am Ende da alle mit was ganz Positivem rausgehen. Das wäre mein Versuch, mich zusammenzufassen. Hast du eine Frage? Ich finde es super schwer, sich vorzustellen. Hilf mir.
Was uns beide eint, und das wissen vielleicht ein paar vielleicht schon, die mich kennen und dich kennen, jetzt zugehört haben, ist dieser Burnout, in dem ich auch gesteckt habe, vor mittlerweile 8 Jahren, 9 Jahren. Bei mir, ich versuche das jetzt auch mal in 7 Minuten abzureißen. Ich bin in der damaligen DDR geboren, 1989 mit der Wende nach Hamburg gegangen, relativ früh, bin in Hamburg angekommen, als Nichtsnutz, kann man so sagen, habe im Hafen Kisten geschleppt, in Ölfirmen Fässer abgefüllt, am Anfang Hilfsjobs gemacht, um mich irgendwie über Wasser zu halten, weil es gerade in der ersten Zeit überhaupt keine Chance gab irgendwie und keine Möglichkeit gab, sein Gelerntes, also ich habe ja Chemiefacharbeiter gelernt, irgendwann ursprünglich, das war alles noch nicht anerkannt und ich habe wirklich so ein Jahr richtig oder ein, zwei Jahre so richtig hart geknechtet im Hafen und diese Zeit ist bis heute für mich, lässt mich jeden Tag dankbar sein, weil ich immer noch den Geruch in der Nase habe, wenn ich den Spind aufmache und diesen Blaumann vor mir habe, der immer noch klamm vom Schweiß vom Vorabend war, in den Blaumann rein bin und weitergeknechtet habe. Ich habe da dermaßen geschuftet, das macht mich heute so unfassbar dankbar. Ich habe dann umgeschult, bin in einer Werbeagentur gelandet und habe dort im Grunde angefangen als Kopierer, Kaffeekocher, auch wieder so ein Hilfsjob, aber ich mochte die Werbung, ich wollte da immer rein, ich fand das wahnsinnig spannend und weil ich da so wenig verdient habe, habe ich abends mich als Barpianist verdingt und habe Klavier gespielt und in vielen Bands dann später irgendwie immer parallel Musik gemacht und in der Werbeagentur bin ich dann sehr lange geblieben, ich glaube 8, 9 Jahre. Zum Schluss war ich da Key Account, also das ist ja das Schöne an der Werbung, dass du eigentlich nichts gelernt haben musst, du brauchst gute Ideen. Mhm. Und bin dann als Key Account am Ende rausgegangen dort, ein paar erfolgreiche Kampagnen gemacht, wie ich finde, die bis heute sich an sich noch viel erinnern. Also eine ist Mann ist der Dickmann. Mann ist der Dickmann, den Spot kennen wahrscheinlich die meisten. Da habe ich maßgeblich mitgearbeitet. Dann danach habe ich mich selbstständig gemacht, 2001. Und eher so als Marketingberatung, Grafik, Webdesign, Krams. Und dann kam mit 2009, 2010 bei mir auch der dicke Burnout, also die Warum-Frage, die sich bei mir nicht beantworten ließ. Und eben hast du das so ein bisschen, Falk, auseinanderdividiert. Du hast gesagt, es war keine Depression. Eigentlich ist ein Burnout ist eine Depression. Es wird nur Burnout genannt, weil letztlich ist man ja nicht wirklich überarbeitet, sondern man ist deprimiert, weil man kein Warum findet.
In der Diagnose hast du völlig recht. Ja, ich wollte es ein bisschen trennen, weil die Depression ja oftmals so verstanden wird, dass sie wirklich mit einer extrem langen Fläche vorhanden ist. Also ich habe versucht, die Zeit auseinander zu dividieren, aber du hast recht, der Burnout ist eine Depression, ja.
Und aber man scheut sich natürlich immer davor, dieses Wort in den Mund zu nehmen und sagt, ich bin doch nicht depressiv. Aber letztlich ist es das. Man ist unfassbar traurig, so traurig, dass man, dass es sich körperlich bemerkbar macht. Auch bei mir war das damals der Fall. Und ich habe keine, ich war selbstständig, ich habe keinen Arbeitgeber gehabt, habe, der sozusagen mich weiterfinanziert und Krankheit irgendwie, ich konnte nicht krank werden sozusagen, sondern musste weiterarbeiten und was ich aber nicht konnte, habe dann eine damals mit meiner Frau eine Fastpleite hingelegt. Wir haben uns wirklich über den Tag gerettet, über die Woche gerettet, über den Monat gerettet, alles Mögliche verkauft, was ich an Musikinstrumenten hatte. Das hat uns irgendwie 1-2 Jahre irgendwie über Wasser gehalten. Wir haben wirklich bis zum Schluss, ging es uns finanziell wirklich, waren wir on the edge. Und dann ging es über die Fotografie bei mir genau plötzlich los. Nämlich damals war ich so 1, 2, 3 Sitzungen beim Therapeuten, der mir irgendwann gesagt hat, Junge, du musst dir einen Knopf suchen, auf den du drücken kannst, dass du nicht permanent dir Sorgen machst und permanent nach hinten schielst, sondern du musst nach vorne gucken. Und das war dann bei mir die Fotografie. Und ich habe dann angefangen, auch über einen blöden Zufall, also ich habe sehr viel fotografiert, mein Vater war schon Fotograf, irgendwie hatte ich es in Blut, hatte das, wurde mir sozusagen ein bisschen mit in die Wiege gelegt, und ich hatte eigentlich schon Jahre davor immer fotografiert. Und dann ging das bei mir los, wirklich, dass ich Hochzeiten fotografiert habe. Und aber so, so wahnsinnig schnell und viel, dass ich von 0 auf 30 Hochzeiten im Jahr, dann auf 43 im zweiten Jahr und knapp 50 im dritten Jahr schon fast wieder in den nächsten Burnout raste, um dann wieder abzubremsen. Und bin jetzt im Moment gerade, du hast es vorhin so schön formuliert, ich habe die Zeit meines Lebens, weil ich fotografisch, ich will nicht sagen, da angekommen bin, wo ich immer hin wollte, sondern weil ich im Moment so gut Jobs habe, so gut versorgt bin, so viele sehr treue Kunden habe, die mich immer wieder buchen, dass ich eigentlich nicht akquirieren muss. Also ich habe keine. Das war das, was mich eigentlich auch so ein bisschen immer getrieben hat, so eine Zukunftsangst. Ich war immer Alleinverdiener. Ich hatte eine Frau mit 2 Kindern, das heißt, es hatte, also irgendwie, wir haben uns getrennt vor 4 Jahren. Da kommen wir auch schon zum Titel der Sendung jetzt nach. Wie viele Minuten? 21 Minuten. Ich habe mein Leben so lange verändert, bis es mir gefiel. Jetzt bin ich quasi an dem Punkt, wo ich sagen kann, mir gefällt mein Leben jetzt wirklich von der ersten Sekunde des Aufwachens, bis ich selig die Augen schließe abends. Und das ist ein ganz, ganz kostbares Gut. Und es hat ganz viel zu tun mit loslassen können, ganz viel zu tun mit die richtigen Entscheidungen treffen. Was sind die richtigen Entscheidungen? Und wir können ja mal anfangen, darüber zu sprechen, dass es am Ende, dass wir beide wahrscheinlich, also ich spreche jetzt mal für dich mit, gelernt haben, wieder unsere Gefühlsantwort anzunehmen und auf unsere Gefühlsantwort erstmal zu hören. Weil ich glaube, das ist ein Punkt, den in der heutigen Gesellschaft ganz, ganz viele Menschen irgendwie ganz, ganz derbe vernachlässigen. Also wenn ich mit jungen Leuten oder mit auch Leuten, die bei mir in die Mindclass kommen, spreche, dann kriege ich immer mit, dass ganz viele Leute, ganz viele Menschen die Erwartungen anderer, vor allem die Erwartungen anderer erfüllen wollen, der Eltern, des Umfeldes, dass man Studiengänge einschlägt, die man vielleicht gar nicht interessiert, aber weil die Eltern eine bestimmte Erwartung haben an einen. Und bei ganz vielen höre ich dann so Antworten wie wenn ich dann frage, so, warum hast du jetzt Maschinenbau studiert? Naja, mein Vater hat auch Maschinenbau studiert. Und ich sage, aber was wolltest du? Naja, jetzt Maschinenbau ist jetzt nicht, was mich interessiert, aber ich dachte, so bleibt es in der Familie. Und wir haben die Freiheit im Jahr 2019, unser Leben selbst zu bestimmen. Und das ist so wundervoll, dass wir, dass viele das erstmal überhaupt nicht wissen, dass sie das können. Und viele auch in so einem Kokon leben, weil sie glauben, oder weil sie nicht loslassen können, oder weil sie glauben eben, dass Dinge so sein müssen, wie sie eben sind. So.
Es ist ja tatsächlich so, dass du, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber das war perfekt. Zumindest ein Teil der Vorstellung. Genau auf den Punkt. Ich finde es immer wieder erschreckend, erstens retrospektiv bei mir zu sehen, wie es geballt war, aber auch, wie es mir immer mal wieder passiert. Also ich kann mich wahrscheinlich von nichts, was wir so erzählen, freisprechen, weil es immer mal wieder so in die Nuancen alles zurückkommt und es einem dann noch wieder auch selbst passiert. Zumindest geht es mir so. Aber im Großen und Ganzen erschrecke ich mich immer wieder, wie sehr man dann im Gespräch, ich dann im Gespräch manchmal Leute da so rausbrechen muss. Also wenn sich jemand für das Thema interessiert und ob man jetzt bei einem Bier zusammensitzt oder bei einem Kaffee und versucht, dem Gegenüber, wenn ich versuche, meinem Gegenüber, wenn es das interessiert, zu erklären, was ist denn dein Gefühl dazu? Was möchtest du gerade? Wonach fühlst du dich? Dann gibt es Leute, das sind gar nicht so wenige, die dann etwas erschrocken gucken und das erste Mal wirklich seit langem darüber nachdenken, ja okay, das ist erlaubt. Also es gibt immer noch, obwohl ja so viel Persönlichkeitsentwicklung, Think Free, was auch immer in den Medien ist, gibt es so viele Leute, die das gar nicht bedenken, weil man muss ja bleiben, sehen, wo man bleibt, hast ja Familie, hast ja Verwandtschaft, hast ja Eltern, die was von einem erwarten und so. Das ist immer wieder spannend zu beobachten, wie sehr dann doch dieser Kokon, hast du es gerade genannt, ne? Wie eng umschlossen der teilweise und wie fest der teilweise ist.
Eine der Sätze, der mich damals bei meinem Therapeuten so unfassbar getriggert hat, war der Satz, was würdest du tun in deinem Leben, wenn du wüsstest, du könntest nicht scheitern? Und der hat bei mir so unfassbar viel Power freigesetzt, weil ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, wie schlimm ist denn das Scheitern? Ich bin ja eigentlich in dem Moment mitten im Burnout nach 2 Jahren alle Instrumente verkauft und nichts mehr auf dem Konto und bin ich ja schon gescheitert. Eigentlich tiefer kann es nicht mehr gehen. Es war für mich der perfekte Moment, irgendwas Neues anzufangen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einer Geschichte aus dem Death Valley. Death Valley sagt dir was, ne? USA. Der lebensfeindlichste Ort im Grunde, ja, auf der ganzen Erde. Ist heiß, es regnet nicht, da wächst nichts. Darum heißt es das Death Valley. Und es gab irgendwann, ich glaube, in den 80ern mal so eine Wetteranomalie. Da hat es plötzlich geregnet im Death Valley, nach vielen 100 Jahren. Irgendwie oder nach 100, keine Ahnung. Jedenfalls hat es nach langer, langer, langer Zeit plötzlich einmal geregnet. Und was passiert ist dort, ist, dass am nächsten, übernächsten Tag auf einmal überall im Death Valley Blüten aus den Ritzen gekrochen kamen. Das war plötzlich, war das Death Valley eben kein Death Valley mehr, sondern es war übersät mit Blumen und Gräsern. Und diese Samen, die haben einfach trocken, sind mit dem Wind sozusagen ins Death Valley geflogen über viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte und haben jetzt durch den Regen das erste Mal plötzlich das perfekte Umfeld gehabt und um rauszukommen sozusagen, um sich zu entwickeln. Und ich sage immer, dieser Burnout war für mich dieser Regen des Death Valleys. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Ja.
Also hätte ich diesen Burnout nicht gehabt, hätte ich, glaube ich, nicht den, also dieses Scheitern, ne, hätte ich diesen Mut niemals gehabt, den Weg zu gehen, den ich jetzt gehe. Mit jedem neuen Scheitern habe ich weniger Angst vor dem Scheitern. Und das ist, glaube ich, eine der Schlüsseldinge bei mir, von denen ich sagen kann, dass es mir am meisten weitergebracht hat, war von einmal wieder ganz unten zu sein, wieder bei Null anfangen zu müssen oder bei weniger als Null, weil es gar nicht anders ging. Also ich bin nicht der Typ, der sich dann hängen lässt, sondern der nach vorne guckt und weitermacht. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen einfach auch wahnsinnig blockiert sind, weil sie Angst davor haben zu scheitern. Es gibt diesen wunderbaren YouTube-Kanal Scheitern für Anfänger von meiner lieben Kollegin Maggie Herker. Da war ich in der ersten Sendung zu Gast, da haben wir ganz viel über dieses Thema Scheitern gesprochen. Das schon mal als Empfehlung, YouTube-Channel, Scheitern. Ja. Ja, Scheitern für Anfänger mit Maggie Herker. Unbedingt, können wir in die Shownotes mal unten reinpacken, unbedingt abonnieren, unbedingt reingucken. Und für mich war das im Grunde der Startschuss zu sagen, Alter, ich habe eh nichts zu verlieren. Dann gehe ich jetzt, ich kann ja nur in eine Richtung gehen.
Ich habe vor wenigen Tagen mit einem guten Freund gesprochen und der sagte zu mir, puh, ich glaube, ich brauche mal eine Therapie, eine Reha, irgend so ein Zeug, was du auch gebraucht hast. Also er bezog sich auf mich. mit dem Gedanken, dass er diesen Job nicht mehr machen möchte. Ganz anderes Thema, Management hat nichts mit Pflege und so zu tun, aber dennoch. Und ich habe ihm dann irgendwann im Verlauf des Gespräches gesagt, das mag jetzt für dich ein bisschen eigenartig klingen, aber die Stimmung, die aufkommt, wenn ich dich reden höre, die lässt in mich so ein bisschen das Wort ist gerade von mir viel benutzt, ich benutze es trotzdem, ein gewisses Heimatgefühl aufkommen, weil für mich in diesem Scheitern tatsächlich so ein bisschen die Heimat des neuen Lebens liegt. Und wenn ich mich zurückerinnere, so weh das getan hat und so oft da auch eine Träne geflossen ist, so sehr ist es für mich auch das totale Sinnbild dafür, was alles möglich ist, weil seitdem ich mir das erlaube, nachdem ich noch vielleicht Schürfwunden an den Knien hatte, oder während ich noch Schürfwunden an den Knien hatte, diese Zeit, die eigentlich sehr, sehr weh getan hat, lässt sich rückwirkend betrachtet, eigentlich nur feiern. Das mag der jetzt mit einer Träne zuhört, nur mittelmäßig gut verstehen, aber vielleicht in 2 oder 3 Wochen. Es ist dann endlich möglich, mal von null zu denken, weil es gibt den Punkt, wo es halt einfach nicht mehr anders geht, und an dem Punkt setzt sich eine Energie frei, so habe ich es zumindest erlebt, obwohl ich wirklich, Burnout fühlt sich an wie Burnout, Steffen, oder?
Ja.
Kann man also sagen. Also Burnout ist sehr, sehr, hast du den Film, ich muss jetzt in den Themen springen, hast du den Film Cast Away gesehen, Steffen?
Ja, na klar, logisch.
Verschollen mit, ja. Hast du gesehen, ne?
Ja.
Da sitzt Tom Hanks irgendwann auf diesem Hotelbett nach seiner Rettung, der ist also viele Jahre verschollen gewesen und guckt so aus dem Fenster, das ist so meine Erinnerung, ich hoffe, das stimmt jetzt auch, und ist so leer und beschreibt das auch so. Und genauso habe ich mich damals zum Beispiel auf Texel gefühlt, als ich so auf die Dünen geschaut habe. Du hast keine Energie mehr, und wenn du dir dann aber erlaubt hast, auszusprechen, ich mache das nicht mehr, so war es bei mir, ich mache das nicht mehr, hatte ich plötzlich so ein geborgenes Gefühl, es war so eine ganz große Last weg. Und nachdem ich gemerkt habe, okay, mir passiert nichts mehr, ich musste es nicht mehr machen, was ich nicht mehr machen wollte, da kam dann, obwohl ich echt wenig Energie hatte, ein Power in mir hoch, mich zu bewegen, was anderes zu tun, da war vorher nicht dran zu denken. Und ich habe in diesem Gespräch mit meinem Kumpel gesagt, dass ich glaube, dass er auch in einem Jahr auf 2 positiv darauf zurückblickt, dass es jetzt so weh tut.
Und dann auch das weiß ich jetzt nun von dir und von mir, der Mut der Veränderung zu sagen, okay, ich habe jetzt zwar, also bei mir war es so, ne, ich habe jetzt zwar 20 Jahre oder so an einer Karriere gearbeitet, die kann ich doch jetzt nicht hinwerfen. Also ich war ja jetzt im Marketing, ich habe mir ein unglaubliches Portfolio an Kunden aufgebaut, die mich immer wieder gebucht haben, und denen jetzt plötzlich sagen zu müssen oder sagen zu können, nee, mache ich nicht mehr.
Genau.
Ich möchte den Job jetzt nicht haben, es tut mir leid, ich mache das nicht mehr. Das war auf der einen Seite hart, auf der anderen Seite unfassbar befreiend, weil also es haben natürlich ganz viele nicht verstanden. Das sind wir wieder mit in dieser Erwartungshaltung und der Gefühlsantwort, von der wir vorhin gesprochen haben. Ganz viele in meinem Umfeld haben gesagt, Alter, du hast dir so eine Karriere aufgebaut, du hast dir so einen Status aufgebaut da in dieser Branche, und die Kunden fressen dir aus der Hand. Du hast eine Vielfliegerkarte. Ich bin wirklich damals viel auch nach China geflogen und habe Verpackungsdesign gemacht für Commodore, ich habe für Maxfield, für Verona Poth gearbeitet. Ich habe also eigentlich das, wofür jeder, glaube ich, junge Mensch, der ins Design will, brennt und wo der hin will, hatte ich irgendwie. Und ich habe festgestellt, dass es mich immer mehr frustrierte, dass es immer mehr alles eine Verlogenheit war in diesem ganzen Business. Ähnlich, es gibt ein Buch von 3990 heißt das, wie der Schriftsteller Frédéric Bébéger, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, auch in die Shownotes packen, ist ein Pflichtbuch für alle, die jetzt in die Werbung gehen. Die Verfilmung ist Grotte, aber das Buch ist toll. Und so habe ich mich gefühlt. Ich hab es satt gehabt, ich konnte nicht mehr, ich habe Panikattacken bei jedem Anruf gehabt, und ich habe so dermaßen, ich war so dermaßen befreit, dann zu sagen, nein, ich mache es nicht mehr. Nein, ich brauche das Budget nicht. Ich brauche jetzt, das waren teilweise Jobs, die über 3 Monate gingen, wo ich gut Geld verdienen hätte können und sowas. Aber ich habe es nicht mehr machen können. Und weil ich bis heute übrigens, das ist, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob dich Dinge noch so antriggern. Ich habe zum Beispiel, kann ich bis heute Adobe Illustrator nicht aufmachen, ohne Herzklopfen zu kriegen. Wie geht's dir da? Hast du, wenn du einen Krankenwagen siehst, auch noch so Beklemmung?
Nee, beim Rettungswagen spannenderweise nicht oder Krankenwagen spannenderweise nicht. Da ist es sogar so, dass ich gern, also wenn die Kollegen, die erkennen mich halt bis heute, ne, wenn der Löschzug mal vorbeifährt und ich bin dann in meiner Stadt, dann winken sie mal oder rufen mal was durch die Anlage oder so. Das ist tatsächlich eine sympathische Begegnung, das ist aber der Weg hin. Dadurch triggert es mich nicht, weil das ist der Teil, den ich mal spannend fand. Was mich am Ende tatsächlich dann aussteigen hat lassen, war, dass ich mit vielen, vielen unter 30-jährigen Mädels im Sinne einer onkologischen Gynäkologie zu tun hatte, die dann mich mit den Wochen teilweise kennengelernt haben. Wir haben uns inzwischen im Krankenhaus dann, nicht im Rettungsdienst, im Krankenhaus mit Vornamen angesprochen. Und der schlussendliche Entschluss uferte oder kam aus einem Tag, an dem sich drei Frauen unter 30 quasi von mir verabschiedet haben mit den Worten, wenn du aus dem Urlaub kommst, sind wir wahrscheinlich nicht mehr da. Danke, dass du so nett zu uns warst. Und da kriege ich jetzt zum Beispiel gerade eine ganz harte Gänsehaut und die geht mir über den ganzen Körper. Diese Themen um Versterben, Krebs, das ist was, was mich bis heute fertig macht. Immer wieder typisch, ich habe es gerade in der Vorstellung vergessen, einer meiner größten Lebensbausteine ist auch eine eigene Krebserkrankung, also die spielt da bestimmt auch mit rein. Ich hatte einen derben Ausfall auch mit dem eigenen Krebs, mit Bestrahlung und allem drum und dran. Aber ich glaube, der größte Schmerz ist gar nicht aus der Eigenerfahrung, sondern aus dem, was ich so ja, am Rande im Rettungsdienst, aber vor allen Dingen dann nachher im Krankenhaus mitbekommen habe. Das macht mir bis heute tatsächlich noch richtig Probleme. Problem ist ein großes Wort. Nein, ich spüre, dass es was mit mir macht. So finde ich aber offen gestanden so als Leuchtfeuer auch ganz gut. Also ich finde immer, du hast gerade gesagt, du hast einen Satz, den dein Therapeut gesagt hat, der dir was gebracht hat. Mir, also für mich Gold war der Satz, Gefühle sind nie falsch. Wenn du was fühlst, musst du es aussprechen oder zumindest für dich annehmen, weil es kann eine Entscheidung falsch sein und selbst da können wir lange drüber diskutieren. Aber Gefühle sind einfach erstmal da. Die musst du annehmen. Hm. Irgendwoher kommen die. Darüber kann man dann überlegen, was man jetzt macht und so. Aber das Gefühl an sich ist erstmal kein Fehler. Und dadurch habe ich mich dann nochmal ein bisschen mehr mit Gefühlen, Emotionen, Emotionsregungen und dann auch Triggern und so auseinandergesetzt. Und ich bin froh, wenn ich da nochmal dran erinnert werde. Einfach auch, weil ich dadurch das Leben im Umkehrschluss auch nochmal mehr genießen kann. Also mich führt dieser kleine Schmerz, den ich gerade wieder hatte, diese Erinnerung, führt mich auch wiederum auf der anderen Seite zu mehr Unbeschwertheit und Zufriedenheit.
Ja.
Das ist so was. Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Also auf den Rettungswagen bezogen habe ich einen sehr guten Kollegen, den habe ich damals, als ich Teamleiter im Krankenhaus war, habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, dass der zu uns ins Team kommt. Der war Rettungsassistent bei dem ersten Rettungswagen, der auf der Love Parade in Duisburg am Unfallort ankam. Und der stand sehr lange als Familienvater von gleich, also ebenso alten Kindern, wie da dann verstorben sind, stand er mit drei Leuten zwischen, ich glaube, 12 Leichen und den Angehörigen, die an ihnen gezerrt haben, jetzt hilf doch mal. Und es kamen erstmal keine anderen Rettungskräfte. Und wenn ich, jetzt kriege wieder eine Gänsehaut, wenn ich mit dem im Krankenhaus aus Versehen, weil ich was mit ihm besprechen wollte oder so Richtung Rettungswagenanfahrt oder so gegangen bin und ich habe nicht drüber nachgedacht, dem ist die Gesichtsfarbe weggegangen, wenn der den Statusklick gehört hat vom Funkgerät oder so. Mhm. Also wenn der so, was man ja schon mal aus den Funkgeräten hört, wenn der das hört, dann muss der sich hinsetzen und dann ist er für den Tag auch Schrott. Das wird sowas sein, wie du es gerade beschrieben hast mit deinem Illustrator.
Ich habe eine unglaubliche, also ich meine, erstmal kommt man sich natürlich peinlich klein vor mit Illustrator gegen solche Geschichten, die du da erzählst.
Ich wollte nicht betteln,
Steffen. Nein, weiß ich doch. Aber ich habe eine unfassbare Hochachtung vor solchen Menschen wie dir oder deinem Kollegen, die in solchen Situationen helfen, einen klaren Kopf behalten, weil ich so ehrlicherweise so empathisch bin. Also wir können jetzt mal drüber reden. Seit meinem Burnout fange ich in Filmen an zu heulen. Also das war früher nicht so.
Ja, ich auch. Ne?
Ich war Mr. Ja. Ice. Also ich war cooler als Ice. Ich war eine ganze Phase in meinem Leben Hardcore Single, kann man so sagen, mit allem, was dazugehört. Und vielleicht war ich auch Ende 20, Anfang 30 ein mächtiges Arschloch. Aber ich bin durch meine Kinder natürlich und durch diese Phase des Burnouts wahnsinnig demütig geworden und bin wahnsinnig empathisch geworden und muss sagen, auch da ist dieser Burnout für mich ein unglaublicher Gewinn, dass ich so viel Gefühle eben zulasse. Du hast eben den schönen Satz gesagt, Gefühle sind nie falsch, weil ich doch bei mir das vorher, vor dem Burnout, sehr blockiert hatte. Und jetzt mich ganz viele kleine Dinge total triggern. Ich kann Berichte mittlerweile nicht sehen, nicht hören, in denen es um solche Themen geht. Teilweise, wenn ich eben solche Krebsgeschichten höre von Leuten, die ich nicht kenne, die eine Diagnose kriegen und dann wirklich auch innerhalb kürzester Zeit gehen, treibt es mir die Tränen in den Augen und manchmal muss ich mich dann umdrehen und heule auf offener Straße. Also da ist bei mir doch über den Burnout schon eine ganze Menge irgendwie freigesetzt worden und ich könnte diesen Job, den du da gemacht hast, heute im Leben nicht machen. Und das ginge bei mir gar nicht. Deswegen, ich habe eine wahnsinnige Hochachtung vor jedem, der da im Krankenwesen arbeitet. Und ich könnte noch nicht mal, ganz ehrlich, jemand krank ist, der mit einem gebrochenen Bein oder Arm im Bett liegt, noch nicht mal umbetten, weil ich Angst hätte, dem noch mehr weh zu tun.
Weißt du, du bekommst, wenn du, also nein, ich frage mal, das muss ich gleich beantworten, aber in dem Punkt geht es mir genauso. Ich freue mich gerade, ich finde, diese Dinge dürfen auch viel Humor bekommen, die wir gerade besprechen. Das gehört dazu, erlebt man im Krankenhaus auch immer wieder, ohne das nicht zu ertragen. Ich habe gerade kurz schmunzeln müssen und habe mir überlegt, wie es ist, wenn wir mal zusammen einen Film gucken. So ein geht es mir ähnlich. Ich habe in jungen Jahren, gerade als das so losging, in den wilden Jahren, da hast du dann dein T-Shirt, wo Rettungsdienst drauf stand, von der Näherin enger nähen lassen, damit man deinen Buddy gesehen hat und so. Also mein Leben zu der Zeit war ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast. Da hast du es halt krachen lassen und da warst du mehr in so einem wilden Heldenritus irgendwie unterwegs und da haben viele Leute so auf den Partys abends gefragt, oh, wie machst du das? Ich könnte den Job nicht machen. Das war schon ein regelmäßiger Satz und relativ schnell kam der Punkt, viel schneller als mir das lieb war, wo ich mich selbst tatsächlich gefragt habe, oje, wie gehst du denn jetzt mit all dem um, was du hier erlebst? Ich habe immer schon gemerkt, sehr früh, auch als ich nach außen noch echt cool war, dass mich das viel mehr mitnimmt als alle Kollegen und dass ich viel mehr über alles Mögliche nachdenke als die Kollegen. Und ich habe dann irgendwann sehr früh schon angefangen, ich musste sehr früh anfangen zu überlegen, was mache ich jetzt? Werde ich jetzt zu so einem harten Bär? Ich weiß nicht, wie viele. Nein. Ich glaube, ein Großteil der zu Kollegen wird eher hart. Das kann herzlich hart sein, aber es ist schon so, dass ich bei den Kollegen bemerkt habe, seit der Ausbildung, die so mit mir gegangen sind, das dauerte nicht so lange, da wurden die cooler und cooler und cooler und irgendwann bemerkte ich auch, dass die auch im Privatleben cooler wurden. Wenn dann mal der Vater krank wurde, die Freundin krank wurde, dann waren die doch sehr reguliert und hatten eine sehr hohe Mauer oben. Und da habe ich sehr früh gesagt, das will ich nicht. Ich möchte weiter fühlen können, was da draußen passiert. Und das hat dazu geführt, dass ich mir das immer mehr erlaubt habe, was am Ende mich halt zerrissen hat. Ne? Also wie gesagt, ich bin wirklich froh, auch um die schweren Tage. Aber was du beschreibst, war bei mir ja genauso. Nur war ich halt schon mittendrin im Job. Mhm. Also wir beschreiben jetzt im Prinzip das, was viele erleben. Ich bin in einem Job und will eigentlich raus und erlaub's mir aber nicht. So, und mir ging es am Ende nicht besser, als du es beschrieben hast. Also mitunter gab es Situationen, die musste ich dann tun, weil wenn jemand in Not ist oder wenn ich am Ende auch nur einen Patienten aus dem OP auf die Station übergeben wollte oder was auch immer ich halt so getan habe, Psychiatriepflege genauso, da ist ja jemand, der gerade meine Hilfe braucht und da habe ich es dann irgendwie geschafft, dieses Bedürfnis, also das Bedürfnis desjenigen über meins zu stellen, aber es war oft so, dass ich aus irgendwelchen Türen rauskam und dann erstmal 3 Minuten an der Wand lehnte, wie in so einem Film, also war schon genauso, wie du es beschreibst, gerade am Ende.
Was, das würde mich mal interessieren, weil du es gerade gesagt hast. Gibt es denn einen Film, an den du dich erinnerst, wo du geheult hast wie ein Schlosshund?
Muss ich nochmal Bezug auf den Rettungsdienst nehmen? War nämlich eine Schlüsselszene von mir. Wird jetzt jeden wundern. Es gibt eine Harry Potter Folge, Episode, wie heißt das? Ein Harry Potter Teil. Ja. Da stirbt das erste Mal jemand.
Oh.
Bei irgendeinem, ich kann es gar nicht gut nachvollziehen, bei irgendeinem Kampf stirbt ein junger Mann und der Vater oder die Mutter, einer der beiden Elternteile, sitzen in so einer Arena, bekommen das mit und stoßen diesen Schrei aus, den man so schreit, wenn man innerhalb von Sekunden erfährt, ein geliebter Mensch ist gestorben. Und ich weiß nicht, was die für einen Fachberater hatten, aber der Schauspieler, der Synchronsprecher in dem Fall ja dann auch, hat es so gut gemacht, dass ich jetzt in Erinnerung wieder eine Gänsehaut bekomme. Und damals, da war ich noch eine ganz coole Sau, habe ich im zum Glück dünklen Kino gesessen und habe geweint wie ein Schlosshund. Das war hart, das war richtig krass. Aber du wolltest woanders hin, glaube ich. Ne? Da
nee,
war ich jetzt wieder bei den Triggern. Ich gucke auch Frauen. Also ich gucke so Roman, wie sagt man denn so? Also
Romanverfilmung?
Aber auch so, man sagt, Frauenroman ist jetzt böse, weil ich finde immer Frauen und also diese Rolle Frauenmann wird immer viel zu viel unterteilt. Ich bin da nicht so ein Freund davon, so harte Grenzen zu ziehen. Ich bin der auch gerne Eat, Pray, Love zum achten Mal sieht und solche Dinge. Also, ne, und auch bei solchen Filmen kann ich weinen. Gut, auf jeden Fall. Man versucht es dann irgendwie, also ich versuche bis heute jetzt da nicht total die Schleusen aufzumachen irgendwie, aber ich bin eigentlich froh, dass es so ist. Ja, hast du so einen Film? Also weil du schon gefragt hast.
Es gibt ja so ein paar Lieblingsfilme, ne? Und es gibt einen Film, den ich immer wieder gucke, ich glaube einmal pro Jahr, das ist jetzt auch wird wahrscheinlich ganz merkwürdig für viele klingen. Und der Film heißt Grüne Tomaten. Es ist ein Film über eine Liebesbeziehung zweier Frauen. Muss man jetzt, Achtung, Spoiler, am Ende eine der beiden stirbt an Krebs. Aber sie haben eine unfassbar bewegte Geschichte zusammen. Und bei Grüne Tomaten habe ich ganz, ganz viele Momente, wo mir das Wasser in die Augen immer wieder, obwohl ich weiß, was passiert, obwohl ich weiß, wie es ausgeht, immer wieder fange ich an zu flennen bei dem Film. Es ist unfassbar.
Seit dem 16. Geburtstag sagt mir meine alte Freundin Tine, inzwischen haben wir nicht so viel Kontakt, so Weihnachten mal, aber die gute Tine sagt mir, seitdem wir beide 16 geworden sind, da war sie nämlich im Kino, oder 17, junge Jahre, du musst dir Grüne Tomaten angucken, wollte ihn 5-mal mit mir sehen, ich habe es irgendwie nie geschafft und habe ihn bis heute nicht gesehen, Steffen, aber jetzt muss ich ihn gucken.
Anschau,
also der Film verfolgt mich mein Leben lang.
Jetzt habe ich den aber gespoilert.
Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ist egal, jetzt bin ich gespannt. Aber du wolltest weiter, entschuldige, ich musste das eben
erzählen. Nee, aber es gibt natürlich so ein paar Filme, wo ich mich erinnere, wo ich mich kaum eingekriegt habe. Schindlers Liste natürlich, da habe ich mich damals nicht eingekriegt, als die Leute die Steine aufs Grab legen, also gerade auf der letzten, zwischendurch natürlich auch immer. Also Schindlers Liste, also Wahnsinn. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich immer offener werde für Filme, die jenseits dessen liegen, was man, vielleicht werde ich auch älter, ich weiß, natürlich werde ich älter, Indochin zum Beispiel, eine Verfilmung von 1992 es geht um Vietnam, es geht ums alte Indochina, ist auch so ein Film, bei dem ich aus der Erinnerung, den habe ich letztes Jahr, glaube ich, das letzte Mal gesehen, auch jedes Mal irgendwie ganz schwer atmen musste.
Den kenne ich gar nicht. Ich schreibe die mal mit auf, die kommen
nicht. Ja, Indochina hat natürlich auch viel, viel damit zu tun. Da müsste man auch wieder zu viel spoilern, aber ein Soldat flüchtet mit einer Vietnamesin in die Halong Bay und ich habe ja meine jetzige Frau in Halong Bay kennengelernt und die beiden liegen eng umschlungen auf einem kleinen Segelboot in der Halong Bay und haben sich nach langer Zeit wieder getroffen und so ähnlich war es ja bei Caroline und mir auch. Und das sind so ein paar Parallelen, wo ich auch denke, dass das wahnsinnig, ähnlich wie bei, ich habe bei Harry Potter nicht geweint, aber das hat ja natürlich immer was damit zu tun, was in einem, was man selber im Leben irgendwie erlebt hat und ja, welcher kleine Baustein da gerade getriggert wird, ne?
Harry Potter war ja, Verzeihung, Harry Potter war ja ein ganz klassischer Trigger, also Ich habe immer schon das Problem gehabt, dass die, wenn sie denn gegangen sind, mir jetzt nicht leid getan haben, klingt komisch, weil wir wollen alle weiterleben, so meine ich es nicht. Aber richtig schmerzhaft war es für mich, die anzusehen, die geblieben sind. Hm. Also wenn du in so eine Wohnung reinkommst und da stehen ja Fotos rum und so weiter und oft ist der oder die, die da liegt, auf den Fotos auch drauf. Und du kriegst ja in Sekunden so unglaublich viel Intimes von so einer Familie oder so einer Beziehung mit. Das war das, was mir immer wehgetan hat. Und daraus kam halt dann dieser Trigger. Harry Potter an sich hat mich, nee, ich habe die, glaube ich, alle gesehen, aber kann sie nicht mal mehr nacherzählen. Also ich finde es cool, aber cool beschreibt es irgendwie auch schon. Also es ist jetzt nichts, was mich irgendwie in die Tiefe zieht oder so.
Jetzt triggerst du gerade noch mal was anderes bei mir an, was mich wahnsinnig interessieren würde. Hast du Angst vorm Tod? Ich komme drauf, ich schlage mal einen kleinen Bogen, mein Lieblingsbuch, was ich immer im Kreis lese, ist natürlich John Strelitzky, das Café am Rande der Welt. Und da wird genau die Frage gestellt, hast du Angst vor dem Tod? Du hast jetzt so viel gesehen, so viele Leute, hast du eben schon erzählt, sterben sehen. Hast du selbst Angst vor dem Tod?
Das ist ein bisschen mit dem Glauben. Ich hätte gern keine Angst vor dem Tod. Das ist eins meiner Ziele, mich da weiter mit zu beschäftigen. Also das, ich habe so ein paar Dinge, die ich einfach mal weitertreibe und das gehört dazu. Was mich beruhigt ist, dass die meisten Menschen, und wenn es nur wenige Sekunden vorher war, scheinbar ihren Frieden gefunden haben. Also es gab nur 2-3 Situationen, die mag ich jetzt nicht beschreiben, auch zum Schutz einfach, wo ich den Kampf bis zur letzten Sekunde gesehen habe. Ansonsten habe ich viel beobachtet, dass irgendwann so ein gewisser Frieden einzukehren scheint, bevor es denn tatsächlich passiert, weil ja sowieso dann die Funktionen ausfallen. Das beruhigt mich ein bisschen. Ich habe, glaube ich, nicht direkt eine Angst vorm Tod. Ich möchte aber noch nicht gehen. Also ich habe mit 29 dann mit der Krebsdiagnose, die von Knall auf Fall kam, plötzlich nicht gewusst, kann ich den nächsten Geburtstag noch feiern, und habe dann durch einen doofen Zufall um Feiertage und ein schlechtes Labormanagement 4 Tage auf die Ergebnisse der Proben gewartet. Also nach der Operation war nur klar, ich hatte Krebs, man wusste nicht genau, welche Form, man wusste nicht genau, wie weit, und das MRT war auch kaputt, sodass ich erst nach 4 Tagen die Ergebnisse aus dem Labor bekam, als auch die Ergebnisse, habe ich jetzt Metastasen oder nicht.
Was war das für ein
Krebs? In diesen 4 Tagen, ich hatte Hodenkrebs, ist kein Thema, spreche ich ganz offen drüber, wusste damals in der Klinik auch jeder, und der hat aber hochmetastasiert Richtung Niere und so quer durch den Bauchraum und so. Eigentlich eine Krebsart, die ganz gut in den Griff zu bekommen ist. Von der hatte ich aber den härtesten und hatte halt diese dämlichen Metastasen schon. Die Lymphbahnen hoch Richtung Niere. Man wusste nicht genau, wie weit die gehen und so. Und gerade in dieser Übergangszeit, bevor dann klar war, das ist nicht schön und das wird auch nicht schön, weil wenn du dann den ganzen Magen, Darm und Thorax bestrahlt bekommst, dann übergibst du dich halt auch 8 Wochen am Stück. Aber das kriegen wir hin. Aber in den 4 Tagen war es nicht klar. Und dann hat mir mein Bettnachbar, sensibel wie er war, der eine andere Erkrankung hatte, auch noch das Buch geschenkt, wie hieß das noch, vom Schlingensief. So schön wie so schön wie hier kannst du im Himmel gar nicht sein, oder so, was er geschrieben hat, während er Lungenkrebs hatte. Das war jetzt nicht förderlich für ein entspanntes Wochenende. Da lag ich also in meinem Krankenbett und habe viel über den Tod nachgedacht. Und da kamen auch so Fragen wie, also ich glaube zum Beispiel an die Seele und hoffe sehr auf die Seele, sagen wir es mal so. Und wenn wir jetzt tot umfallen und sind einfach weg, wäre das für mich eine sehr große Enttäuschung, die ich wahrscheinlich nicht mehr wahrnehmen würde. Das ist mir durchaus bewusst. Aber ich glaube, vor solchen Enttäuschungen habe ich am meisten Angst. Ich habe ein bisschen Sorge, mir am Ende die große Wertigkeit des Lebens eingestehen oder verlieren zu müssen. So, das ist so ein bisschen das, was so in mir umhergeht. Aber ich habe so viele Menschen erlebt, die keine Angst mehr vor dem Tod haben, dass das schon was ist, wo ich sehr neugierig drauf reagiere, wo ich sehr zum Beispiel zum Buddhismus schaue, weil da ja auch ein sehr intensiver innerer Frieden mit diesem Thema geschlossen werden kann. Da bin ich noch nicht fertig mit. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, antworte ich dir jetzt, dass ich schon noch Angst habe, ja.
Ich mochte den Gedanken, den das Buch Das Café am Rande der Welt da aufwarf, und finde mich da mittlerweile auch ganz gut zurecht. Also in dem Buch geht es halt darum, dir wird die Frage gestellt, hast du Angst vor dem Tod? Und die meisten Leute, die ihr Leben nicht leben, sondern das Leben, was von ihnen erwartet wird, haben eigentlich Angst vorm Tod, weil sie all das, was sie im Leben noch machen möchten, eigentlich immer nach hinten schieben. Dass sie sagen, ja, wenn ich später mache ich die Kreuzfahrt, später bereise ich die Welt, ich arbeite jetzt und dann spare ich mir was und später mache ich dann eine Weltreise. Sie verschieben halt immer alles, ne? Und dass die Menschen, die eigentlich ihr Leben leben und alles jetzt machen, dass die mit einer großen Ereignisdichte im Leben, dass die keine Angst mehr vor dem Tod haben. Also da gibt es wohl direkt auch, ich habe dann mal ein bisschen rumrecherchiert, auch direkt auch Untersuchungen zu. Es ist so, für die Leute, die wirklich im Hier und Jetzt leben, die ihr Leben sozusagen mit einer hohen Ereignisdichte ihr Leben, dass die tendenziell weniger Angst vor dem Leben haben. Und bei mir, muss ich sagen, bei mir hat diese Angst auch in den letzten Jahren, seitdem ich so intensiv lebe, zunehmend abgenommen. Also ich habe keine Angst, wenn ich jetzt, wenn das Haus zusammenfällt, ich liege drunter und ich hätte noch eine Sekunde oder zwei oder drei, ich wäre jetzt nicht traurig, oh Mist, ich wollte noch das und das und das machen. Also ich habe, glaube ich, wirklich alles für mich irgendwie gemacht, was ich machen wollte. Und alles, was jetzt noch kommt, ist für mich so ein bisschen die Piemont-Kirsche. Also ich habe die Liebe meines Lebens gefunden. Ich habe zwei wundervolle Kinder. Ich habe den geilsten Beruf, der mir wahnsinnig viel Spaß macht. Ich war jetzt eine Woche in Portugal, habe Mode auf einem Schloss fotografiert. Davor habe ich Politikreportagen gemacht, dass ich das beides unter einen Hut kriege, dass ich Kunden habe, die ich beide quasi so unterschiedlich diese Branchen sind, bedienen kann, macht mich wahnsinnig glücklich. Und ich finde zwischen den Jobs immer wieder genug Zeit auch zum Runterkommen, zum Relaxen. Ich habe jetzt 4-5 Tage off, bin viel auf dem Boot, fahre viel raus und hänge meinen Gedanken nach. War gestern das erste Mal baden hier in der Müritz. Also habe eine schöne Stelle gefunden, die sehr schön flach ist, wo ich mit dem Boot vorne mich auf die Sandbank reingleiten lassen kann. Da brauche ich keinen Anker werfen. Sondern kann mit dem Boot ganz, dann ziehe ich den Motor hoch und fahre auf die Sandbank und dann springe ich ins Wasser. Das ist herrlich. Das, was ich dir letzte Woche gewhatsappt habe, ich habe die Zeit meines Lebens. Das trifft es eigentlich ziemlich genau. Und je mehr ich das spüre, desto weniger habe ich Angst vorm Tod. Weil im Moment, wenn es das ist, was ich jetzt gerade in den letzten Minuten meines Lebens mir durch den Kopf schießt, dass ich in dieser Situation jetzt sterbe, es wäre natürlich schade und irgendwie habe ich natürlich Lust, nochmal so lange zu leben, wie ich jetzt schon lebe. Ich habe auch, jetzt öffne ich mich mal, mir fällt es, ach komm, ich quatsch jetzt, ich erzähle es jetzt einfach mal. Mir hat vor ein paar Jahren eine Wahrsagerin, das klingt jetzt wieder so ungefragt. Also ich habe, mir wurde über 2-3 Ecken, wurden mir die Sterne gelegt, so ohne dass ich das so richtig wusste. So, und ich habe das Spiel mal mitgemacht, also die kannte mich nicht, die Wahrsagerin, ich habe die nie persönlich kennengelernt, die hat halt mein Geburtsdatum und bla 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 und so. Jedenfalls hat die mir damals das Jahr vorausgesagt, in dem Jahr. Und das war nach dem Jahr so beängstigend, also sie hat den Tod meines Bruders vorausgesagt, der wirklich gestorben ist, sie hat die Scheidung meiner Frau voraus, also mit meiner damaligen Frau vorausgesagt, muss man wieder Ursache und Wirkung irgendwie auseinanderbringen, aber es waren so viele Sachen, die auf dem Punkt waren, dass ich ganz schön viel in Frage gestellt habe. Und dann habe ich ein Jahr später das nochmal sozusagen forciert oder 2 Jahre später. Und da hatte sie mir gesagt, da war ich 47, du hast jetzt gerade den Mittelpunkt deines Lebens erreicht. Sprich, du wirst irgendwie 94. So, das wiederum zu wissen, also jetzt, ich quatsche jetzt mal dumm, ja, ne, dumm ist es nicht, aber zu wissen, dass ich 94 werde, macht mich wahnsinnig relaxed. Kannst du dir das, weißt du, was ich meine?
Also verstehe ich gut.
Die Idee, dass mir mal irgendjemand gesagt hat, pass mal auf, Junge, du wirst 94, entspannt mich total. Also es ist irre. Ja. Da kann man jetzt davon halten, was man will. Ich hätte jetzt auch, also ich glaube ja eigentlich nicht an sowas. Das war halt wirklich, dass die ihre Voraussagen irgendwie so dermaßen auf den Punkt waren. Dass
ja, wenn man sowas erlebt, dann geht es ja nicht mehr daran, darum, was man jetzt für Thesen im Leben hat, sondern hat man das eben so erlebt. Genau. Dann macht das was mit einem, das finde ich ganz normal.
Egal, es geht ja im Grunde wahrscheinlich auch jetzt mir persönlich gerade nur um die Folge dieser Information. Was mache ich mit dem Satz, du bist 94, mach dir keine Sorgen. Ja. Du wirst ein ereignisreiches, langes Leben haben. Das kann ich mir auch selbst einreden, aber wenn es von jemandem kommt, der schon mal so ein paar richtige Dinge in deinem Leben sozusagen vorausgesagt hat, da denkst du, ja geil, guck mal, na dann lass es doch laufen, dann mach doch was draus. Dann habe ich ja jetzt wirklich gerade erstmal die Hälfte hinter mir. Und das hat wahnsinnig viel Gelassenheit in mein Leben reingebracht. Auch wenn es vielleicht sich für manche ein bisschen skurril anhört und der eine oder andere drüber feigst, aber es ist mir auch eigentlich scheißegal. Es geht ja nur darum, dass ich jetzt mit dieser Information, mit diesem Gedanken unfassbar gelassen lebe.
Das ist ja das Ding, ne? Da wird es immer wieder ganz, ganz verschiedene Wege hingeben, ne? Also und ganz viele verschiedene Ereignisse, die einen zu so einer Gelassenheit führen. Das, was du vor der Wahrsagerin beschrieben hast, ist ja auch so ein Ding, dass man, wie hast du es gesagt, die Dinge tut, die einem gut tun. Mhm. Dass man, wenn man aktiv lebt und sich Erlebnisse oder Momente gönnt, dass man viel mehr vom Leben hat und viel weniger Angst hat, als wenn man immer, man müsste mal oder das mache ich morgen oder so. Dass man also quasi diese Bucketlist, die ja gerade auch so ein bisschen in ist, nicht immer nur aufschreibt, sondern auch noch ablebt. Hm. Also ganz viele Leute haben eine Bucketlist und leben nichts davon ab. Hm. Und ich kann das persönlich insofern ganz gut nachvollziehen, als dass ich, bevor ich mit all diesem ganzen Spiegelblick angefangen habe, nichts über in 10 Jahren hinaus geplant habe. Hm. Deswegen habe ich auch keine Rentenabsicherung und so, weil ich einfach Jahrzehnte davon ausgegangen bin, so alt wirst du eh nicht. Gar nicht ausgesprochen, sondern ich habe mich gar nicht getraut, da hinzuschauen. Und so gesehen bin ich da schon 7 Kilometer weiter. Und das habe ich dem zu verdanken, was du gerade beschrieben hast, nämlich dem Leben, anstatt immer nur zu planen. Also und zwar genau so, wie ich es gerade möchte. Also wenn du sagst, dass du da fotografisch in den Jobs, in der Liebe, in all diesen Punkten dein Leben gefunden hast, dann habe ich auch so für mich meine Wege gefunden. Die sind anders, aber es sind halt meine Wege, womit wir wieder bei dem sind, dass man sich selber, wie hast du es am Anfang benannt, emotional, dass man sich betrachtet, was das eigene ist, was der eigene Weg ist, dass man sich erlaubt, emotional zu entscheiden.
Gefühlsantwort folgt.
Genau, und dann und die eigene, das kann man auch als Paar machen, wenn man gut genug miteinander funktioniert, das klingt gemein. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Mhm. Also wenn du als Paar gut miteinander über solche Dinge sprechen kannst, dann ist es durchaus möglich, auch eine Paarebene in dem Bereich zu haben. Und ich kann jetzt zum Beispiel berichten, dass es unglaublich befreiend war. Wir hätten dringend ein neues Auto gebraucht. Mhm. Und haben aber Anfang des Jahres die komplette Kohle in eine fette Reise gesteckt, die uns wirklich bewegt hat. Mhm. Es gab unfassbar viele Diskussionen darum in Familie- und Freundeskreis, also harte Diskussionen nicht, weil man hat uns vorsichtig Kritik hingelegt, so, weil es halt nicht vernünftig ist, das rostige Auto aus den 90ern weiterzufahren, um dann so eine fette Reise zu machen. Das war so eine Kritik dabei und auch um Art der Reise und wo wollt ihr hin? Also die Leute denken ja immer gerne mit einem, für einen und so, aber genau, dass das uns weder verletzt noch gelenkt hat, sondern wir zurückgekommen sind und den gleichen Leuten, die Kritik angeführt haben, mit Freude davon erzählt haben. Das ist so unfassbar wertvoll und das ist für ganz viele Menschen nicht denkbar. Und ich kann jedem versprechen, wenn er sich solche Kleinigkeiten erlaubt, auch wenn das jetzt wieder was ist, was jeder für sich umsetzen muss auf seine Situation, aber es ist so schön, sich das zu erlauben, was einen glücklich macht.
Ja, gerade beim Reisen ist es ja diese Erlebnisse, die du da hast, die kannst du dir eigentlich nicht kaufen. Ne? Also ein Auto ist Schrott irgendwann, aber diese Erlebnisse, die hast du dein Leben lang. Ne? Und das machen sich viele eigentlich gar nicht bewusst. Ich habe vor ein paar Jahren, muss jetzt 2 Jahre her sein, als wir wieder hier in Mecklenburg waren, da haben wir, ich bin immer ganz, du hast ja vorhin gesagt, ihr macht keine Pläne, so richtig Pläne sind es auch nicht, aber wir spinnen gerne rum. Also so, wenn ich dir jetzt irgendwas ganz Verrücktes sage und sag dir, ich würde gerne mal, also ist jetzt spontane Idee, ich würde gerne mal ein Jahr auf Spitzbergen verbringen und mal sehen, wie die Leute da leben auf Spitzbergen, wo es ja dann wirklich 6-7 Monate komplett dunkel ist und dann mal so für 3-4 Monate hell, so. Und mit dieser Idee, da kommt eine Idee zum anderen und in 3-4 Jahren plötzlich lebst du dieses eine Jahr in Spitzbergen. So ähnlich war es hier mit Mecklenburg. Wir waren hier, wir waren auf dem Boot und ich habe irgendwann den Satz gesagt, aus Dafke eigentlich nur, ach komm, lass uns doch herziehen und ein Boot kaufen und dann nehmen wir uns ein Haus am See und dann lief auch noch Peter Fox mit Haus am See gerade im Radio und dann kann ich morgens in mein Boot und dann fahre ich mit dem Boot in dein Restaurant rüber. Du hast nämlich dein kleines, schnuckliges, süßes Restaurant und dann empfängst du mich mit einem Glas Wein und dann setzen wir abends noch zusammen und dann essen wir was und dann kann ich mit dem Boot wieder nach Hause fahren und du kommst dann hinterher. Und verrückterweise 2-3 Jahre später, also so abenteuerlich, wie das damals klang, genauso ist es jetzt. Es ist jetzt gekommen. Also ich glaube, dass ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zumindest in Deutschland so frei sind, wie wir uns das nicht vorstellen können. Jeder von uns hat die Freiheit, Dinge zu tun. Natürlich gibt es Verantwortung. Natürlich sollte man bei allem, was man tut, immer schauen, dass man, es gibt immer diese wunderbare Regel, so oder besser zum Wohle aller, also egal was du tust, mach es so oder besser zum Wohle aller, also schau nicht, dass dein direktes Umfeld darunter leiden muss, großartig leiden muss, sondern mach immer alles nur so oder besser zum Wohle aller. Und das ist eigentlich meine Regel, nach der ich immer, also meine Direktive sozusagen, wenn ich Veränderungen einleite, wenn ich sage, okay, damals die Trennung von meiner Ex-Frau, wie kriegen wir das hin, dass wir hinterher beide glücklicher sind als vorher? So. Und das hat unfassbar, also diesen Satz zu sagen und zu sagen, pass mal auf, wir wollen uns nicht streiten, wir werden uns nicht streiten und wir werden alles so regeln, dass niemand von uns beiden hinterher unglücklicher ist. So. Und das haben wir hingekriegt. Also wir haben beide, ich habe das im letzten Podcast, glaube ich, schon mal angedeutet, wir haben ein wunderbares Verhältnis und uns beiden geht es jetzt besser als vorher, auch unseren Kindern. Ich habe mit meiner Tochter, die waren jetzt gerade mal wieder eine Woche bei mir, drüber gesprochen, wie für sie die Situation ist und sie meinte, es ist so schön, euch zu sehen, wie glücklich ihr seid und ihr streitet euch nicht und ich habe diese beiden Optionen, einmal in der Nordheide und hier bei dir auf dem Boot jederzeit irgendwie mit dir aufs Wasser zu können, rumzufahren und an der Müritz zu sein und für sie ist es, sie hat es so schön formuliert, ich habe jetzt zwei Zuhauses. Ne? Und nicht nur eins. Und ich fand das einen sehr weisen Satz. Irgendwie von dieser kleinen.
Ich glaube auch, dass genau.
12-Jährigen.
Das beschreibt ja auch genau eines. Ich glaube, du beschreibst gerade, ich habe jetzt aber auch eine kleine Gänsehaut, deswegen, du beschreibst gerade eine sehr große, beschreibst gerade ein Thema, was vielen Leuten unfassbar viel Sorgen macht, unfassbar viel Angst macht. Die Veränderung gerade in Familie und Ehe und wenn Kinder da sind und so. Ist ja was ganz, ganz, ganz oft unglücklich macht. Also, dass man es halt nicht tut, sich nicht traut, was auch immer. Und ich möchte jetzt nicht dafür sprechen, dass ich jetzt plötzlich alle trennen soll. Nicht falsch verstehen, ne? Aber ich kenne so viele unglückliche Ehen. Das ist fast erschreckend, dass ich so sage gerade, stelle ich fest. Ich kenne so viele unglückliche Ehen. Was ein Satz. Und glaube, und habe es auch selbst, also ich war nicht verheiratet, aber in der Beziehung, und habe es selbst genauso, wie du es beschreibst, ohne Kinder, aber genauso sonst, wie du es beschreibst, erlebe es gerade so und glaube, wenn man offen miteinander umgeht und wertschätzend miteinander umgeht, ist es immer die bessere Option, als sich 18 Jahre, bis das dann der Führerschein gemacht ist, der Kinder jetzt, durchzuquälen. Das ist einfacher gesagt als getan. Das war schon irgendwie immer krass, solche Umbrüche. Aber ich sehe auch, wie unglaublich viel Leid das bei so vielen Menschen auslöst. Das Das tut mir wirklich weh, vor allen Dingen, weil ich jetzt sehr entspannt damit bin und sehr glücklich damit lebe, genau wie du es beschreibst. Ne? Und da tut es mir immer wirklich immer weh, wenn ich dann Menschen treffe, die in so einem Käfig sitzen. Ja. Nicht, weil der andere unbedingt in sie einsperrt, das, aber im Großen und Ganzen passt das Wort Käfig sehr oft da rein, wenn man sich da nicht traut.
Und ich meine, eine Menge Leute haben ja Christina, also meine Ex-Frau und mich erlebt und fanden uns immer das Paar vor dem Herrn und haben gesagt, oh, ihr zwei und so. Wir waren ein geiles Team. Wir sind beide, glaube ich, funktionieren in einem Unternehmen wahnsinnig gut. Wir waren aber kein Liebespaar. Schon lange nicht mehr. Und wir haben uns quasi, wenn wir arbeitsfern waren, ne, wenn wir privat waren, konnten wir nicht mehr viel miteinander anfangen. Also wir haben uns eher wirklich, wir sind nicht mehr gut miteinander umgegangen. So. Und dann stellst du dich natürlich die Frage, irgendwann, was ist denn schlimmer, zusammen zu bleiben oder alles hinzuwerfen? Und ich hatte damals auch, das war so eine, ich muss sagen, eine oder die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Eine Frau mit zwei wundervollen Kindern, die meine Kinder sind, mich von denen zu trennen und was Neues anzufangen und dass diese Trennung auch noch so irgendwie hinzukriegen, dass es nicht so, also dass man das irgendwie abfängt, abhudert, also weißt du, irgendwie irgendwas schafft, dass das Ganze nicht schmerzvoll wird. Und Christine hat da unfassbar viel auch dran gearbeitet und hat so wahnsinnig weise Entscheidungen plötzlich getroffen, die ich ihr auch ehrlicherweise nicht zugetraut habe. Ich habe versucht natürlich irgendwie auf derselben Ebene zu antworten immer, ne? Und das hat dazu geführt, dass unsere komplette Trennung einfach sehr, sehr, sehr erwachsen war und sehr, ich muss sagen, wirklich jetzt im Nachhinein für uns beide eine unglaublich, eine positive Wende im Leben.
Ja, analog zu unserem Anfänglichen schon, das Scheitern und der Moment des Schmerzes wieder im Nachhinein dann zeigt, dass es dann doch ein guter neuer Anfang war.
Genau, und es gibt so viele, du hast es eben schon beschrieben, so viele Leute, die in unglücklichen Ehen hängen, weil sie glauben, da nicht mehr raus zu können. Es ist auch die dann sagen, oh, jetzt sind wir schon so lange zusammen oder ich bin ja jetzt schon 50 oder ich bin ja 60, da trennt man sich nicht mehr. Ey, Alter, das sind 10, 20, 30, 40 Jahre, die du noch hast. Also das ist so unfassbar lange. Selbst ein Jahr ist lang, wenn du das intensiv lebst. Da werden wir sicherlich auch noch mal in den nächsten Folgen drüber reden, über die gefühlte Zeit und die echte Zeit. Gefühlt, absolut. Wenn du viel erlebst, läuft das Leben einfach viel, viel langsamer. Ich habe das Gefühl, meine letzten, ach, Facebook zeigt eben ja immer hier, guck mal, was vor 8 Jahren passiert ist und so. Und da habe ich manchmal das Gefühl, Alter, das müsste doch 20 Jahre her sein oder so. Das war vor 3 Jahren, da denke ich manchmal, ey, das kommt mir vor wie 10 Jahre. Ne? Also meine Ereignisse.
Neulich hier noch thematisiert, genau, die letzten 2, 3 Jahre sind so unglaublich im positivsten aller Sinne langsam verlaufen.
Ja.
Intensiv, ne? Also wenn du halt nicht ständig auf Autopilot mit Verdrängungsanteil so durch die Gegend rennst, sondern der Autopilot ausgeht, weil du einfach viel mehr wahrnimmst und wieder irgendwie so einzelne, beinahe deine jeden Schritt wahrnimmst und die Welt wieder so ein bisschen, oje, wie sie aus den Augen eines Kindes betrachtest, weil es so viel Neues gibt. Wieder Neues gibt und so. Das kann ich gut nachvollziehen, geht mir genauso.
Ja, das hat vor allem damit zu tun, dass das Gehirn immer wiederkehrende Ereignisse zu einem Ereignis zusammenfügt. Also du hast, wenn du dich mal erinnerst, die ersten 18 Jahre deines Lebens, die hören ja nicht auf. Das ist ja Ewigkeiten. Ne? Also wenn du dann bis zum 18. Lebensjahr hast ja das Gefühl, das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Und die zweiten 18 Jahre, da wachst du auf und denkst, Alter, ich bin 36. Wo sind denn die letzten 18 Jahre hin? Ne? Und,
aber das, seit der 36 ist bei mir wirklich viel Zeit.
Es ist immer das ist genau, der Punkt der Midlife-Crisis so ein bisschen, der angehenden, wo man sagt, okay, nee, das war's nicht. Ich lebe jetzt intensiv und ich genieße das, weil man nicht mehr jagt und nicht mehr getrieben wird, sondern anfängt, der eine früher, der andere später, das Glück kein Ereignis ist, sondern eine mentale Konditionierung. Und ich glaube, das haben wir beide jetzt über die Jahre wahrscheinlich für uns dann jetzt auch gelernt, dass wir keinem besonderen Ereignis mehr hinterher hecheln, sondern sagen, okay, wir suchen uns unser Glück nicht mehr, sondern wir empfinden das Glück in dem, was wir haben. Ne? Mhm. Jedenfalls ist es so, dass du gerade in den ersten 18 Jahren natürlich alles zum ersten Mal erlebst, ne? Schule, Kindergarten, erste Liebe, ersten Sex, dann hast du dein Studium und alles ist passiert zum ersten Mal. Und die nächsten 18 Jahre, da wiederholt sich einfach wahnsinnig viel. Und das wird vom Gehirn einfach zu einem Gesamtereignis zusammengefügt. Und wenn du danach wieder, also so wie ich das jetzt bei dir rausgehört habe, wie es bei mir auch war, anfängst einfach jedes Jahr völlig neue Dinge zu tun. Also ich bin umgezogen, ich habe neu geheiratet, ich habe einen neuen Job, ich habe neue Felder, also ich habe mich beruflich verändert. Ich bin jedes Jahr in völlig andere Länder gefahren. Da ist so viel Neues in mein Leben gekommen, dass ich in der Tat denke, die letzten 8 Jahre fühlen sich bei mir an wie 20 oder sowas.
Absolut, und es ist ja auch so, dass mit der Veränderung der Sichtweise, so erlebe ich das, und ich glaube du auch, mit der Veränderung der Sichtweise, der Denkweise vielleicht auch, sich mehr zu erlauben, ist eine Veränderung der Denkweise, erlebt man, so erlebe ich die gleichen Dinge trotzdem aus einer anderen Perspektive wie ein weiteres erstes Mal, und dadurch hast du ganz viele Chancen auf erste Male, und total schön, dass du es beschreibst. Das erste Mal ist für mich so ein Schlüsselsatz. Also erste Male erleben, wenn niemand möchte, dass sich jetzt alle Paare trennen, nachdem sie es gehört haben. Es ist auch schön, also mein alter Chef hat immer mal gesagt, ich mache mit meiner Frau einmal im Monat verabredet ein erstes Mal zusammen. Und da reden wir jetzt nicht von Sex, sondern wir reden davon, dass sie jeden Monat im Termin ein Date zusammen haben, an einem Samstagabend und etwas machen oder an einem Wochenende, was sie noch nie getan haben, das tun sie zusammen. Fand ich total schön.
Schöne Idee,
ja. Genau, und ich hatte viele Ex-Chefs, deswegen kann ich jetzt auch ein bisschen ins Detail gehen. Das weiß keiner, wen ich jetzt meine. Und es ist so, dass sie das entschieden haben in einer Krise. Es ging nicht gut. Sie hatten sich nicht mehr so viel zu erzählen und merkten, dass sie mit ihren Flößen dann irgendwie auseinandertreiben und hatten dann diese Idee. Und er sagte mir so nach einem Jahr, ich glaube, das hat meine Ehe gerettet. Ja, das sind so kleine Dinge. Also wenn man wirklich so einzelne wertvolle Momente, nein, einfach einzelne wertvolle Dinge für sich entdeckt, für sich oder für sich als Paar, kann das was Rettendes sein, auf jeden Fall. Kennst du das erste Mal von Reinhard May?
Nee.
Sehr schönes Lied. Wenn du dann denkst, hörst gleich mal zum Einschlafen.
Das Pack erste mal auf mal. die Spotify-List.
Sehr gerne,
wir machen eine Spotify-List.
Sehr gerne.
Haben wir sowas wie eine Spotify-List. Das ist doch eine schöne Idee. Da packen wir unsere Lieder drauf.
Schreibe mit. Wirklich, ja, total. Ja.
Ja, herrlich. Dann haben wir eine Film. Guck mal, Filme haben wir heute schon gehabt, Spotify-List. Wollen wir zum Schluss langsam kommen und vielleicht nochmal eine Buchempfehlung abgeben? Ich habe ja jetzt schon die letzten Male immer wieder das Buch rausgeholt. Das Café am Rande der Welt, was ich wirklich immer wieder lese, was so schön kurzweilig ist. Ich habe es auch als Hörbuch im Auto, kann man auch in 2 Stunden durchhören. Es ist, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung wenn du das hörst, dann baust du keinen Unfall, weil es ist auf der einen Seite beschäftigt dich, aber es geht auch nicht so kompliziert rein, dass man vor lauter Denken auf einmal nicht mehr auf den Verkehr achtet.
Du wirst lachen, ich habe das Café am Rande der Welt als Hörbuch gehört vor, ich weiß nicht mehr genau, 2 Jahren, da bin ich aus dem Heidi-Studio nach Hause gefahren. Ach. Tatsächlich, der Thomas ist geflogen, für den, der es nicht drin ist. Der Thomas ist mein Podcast-Partner aus dem Fotologen-Podcast. Wir waren zusammen beim Steffen und nachdem wir bei dir waren, bin ich halt alleine nach Hause gefahren und habe das Hörbuch gehört. Das weiß ich noch. Fürchterliches Wetter irgendwie auf der Autobahn. Und das hat mich bewegt, muss ich sagen. Das ist ein schönes Buch. Du hast damals schon gesagt, dass du es öfter liest oder hörst. Das ist mir nicht passiert. Ich habe es einmal gehört, aber ich finde es tatsächlich sehr schön. Ich lese dieser Tage, bin aber erst beim ersten Viertel. Also das ist eine Empfehlung bis zum ersten Viertel. Man weiß nie, wohin die Reise noch geht danach. Die 7 Geheimnisse der Schildkröte.
Klingt gut.
Das, den Alltag entschleunigen und das Leben entdecken. Das ist ein sehr, sehr schöner Vergleich mit dem Leben einer Schildkröte. Und passt gerade auch sehr, weil ich mich damit beschäftigt habe, was muss man denn so liefern heutzutage in Instagram, Facebook, gerade in diesem Medienbereich, in diesem Fotografiekunst, insbesondere wenn man ein bisschen in der Öffentlichkeit steht. Da hatte ich meine kleine Mini-Krise dieser Wochen und Monate und war so ein bisschen genervt davon und habe dieses Buch angefangen und bin jetzt aber erst in Fahrt gekommen mit dem Buch. Also wer Bock hat auf ein bisschen Entschleunigung und einen schönen Vergleich, einen fantastischen Vergleich mitunter auch, dem empfehle ich die 7 Geheimnisse der Schildkröte von Aljoscha Long und Ronald Schweppe. Schönes Buch, bis jetzt.
Toll. Mein lieber Falk, es war ein sehr schöner Abend wieder.
Sehr intensiv, danke.
Und ich hoffe, dass wir auch ein paar Hörer gewinnen können, jetzt mit uns gemeinsam umzuziehen auf unseren neuen Podcast, Mein Klaas Podcast vom Glück und anderen Enttäuschungen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da ein paar Leute gewinnen können, die bei uns bleiben, uns zuhören, wie wir abends, bei mir ist gerade so wahnsinnig romantisch draußen, gewittert's. Ich sehe diese großen Gewitterwolken zwischendurch. Aber es donnert noch nicht. Ich sehe nur das Gewitter. Es ist wahnsinnig schön, romantisch gerade.
Ja, schau mal, was ein gutes Gespräch und die Macht der Natur so ausrichten kann. Und ich freue mich total drauf, noch oft in solche Stimmung zu kommen. Ich möchte eine kurze Bitte loswerden, denn der Start von dem neuen Podcast ist heute ganz schön tricky. Jeder, der jetzt ein bisschen Freude mit uns beiden hatte, der kann uns wirklich weiterhelfen, wenn er den neuen Podcast, also nicht Fotografie tut gut, sondern die Mein Klaas, bewertet bei iTunes. Das ist wirklich was uns weiterhilft. Ein Riesendank für jeden Einzelnen. Wir lesen die Bewertung natürlich auch, also es ist auch so ein bisschen eine kleine Message an Steffen und oder mich und das würde uns freuen. Hast du noch was in deinem Wein, Steffen?
Ich wollte gerade sagen, ich werde jetzt dieses am Fenster stehen, diesem Gewitter noch zusehen und die Scheurebe zu Ende trinken. Mir reicht doch ein Glas am Abend. Also ich mag dieses Gefühl, nicht betrunken zu sein. Ich bin auch ehrlicherweise sehr, 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 sehr selten mal so, dass ich lalle. Das habe ich, glaube ich, vielleicht mal einmal in 10 Jahren. Im Gegenteil, ich mag es eigentlich, wenn es so ein bisschen die Adern öffnet und die Gedanken öffnet, aber also ein Glas, vielleicht auch zwei, aber dann ist es auch Schluss. Erzählt euren Freunden davon, wenn es euch gefallen hat. Der Falk hat es eben gesagt, bewertet es, würden wir uns natürlich freuen. Abonniert es natürlich und schreibt uns.
Steffen, dir einen wundervollen Abend. Wir telefonieren noch kurz zu Ende und euch, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich mich auch. Tschüss.
Ciao, ciao.